SWR 2 Tandem.
Günstige Textilien sind verlockend. Wo genau die Hosen, Blusen, T-Shirts genäht werden, wissen wir beim Kauf nicht. Aber wir wissen, dass die Nähstuben dieser Welt sich in Südostasien befinden. Denn da wird besonders fleißig und besonders billig produziert, im Klartext unter ausbeuterischen Verhältnissen. Ganz zu schweigen von Unfällen wie der Rana Plaza-Katastrophe in Bangladesch im April 2013, bei der mehr als 1200 Menschen starben. Das wissen auch interessierte Lieferanten und Produzenten aus Deutschland. Und deshalb schauen sich manche von ihnen vor Ort um. Die Autoren Carmen Frankel und Andreas Maus waren mit dabei auf einer Markterkundungsreise in Südostasien.
Wir sind in Dhaka. Wieder einmal. Vor 10 Jahren kamen wir das erste Mal hierher, um über Ausbeutung und die elenden Arbeitsbedingungen in den Nähfabriken in Bangladesch zu berichten. Und heute? Millionen Näherinnen werden weiter ausgebeutet von einer weltweit florierenden Modeindustrie. Es scheint sich nichts verändert zu haben. Ja, vielleicht ist es sogar schlimmer geworden. Der Anlass, der uns erneut nach Asien führt, ist ein mehr als trauriger. Vor über einem Jahr starben mehr als 1000 Näherinnen im April 2013 beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza. Tausende wurden schwer verletzt, verstümmelt, traumatisiert. Und wir fragen uns, wie geht es den Opfern heute? Und welche Konsequenzen hat die Branche aus dem Unglück gezogen?
Ich heiße Janur und bin 14 Jahre alt. Ich habe auf der 5. Etage in Rana Plaza gearbeitet. An dem Morgen, als die Fabrik einstürzte, wollten viele nicht reingehen, weil es Risse im Gebäude gab. Aber man sagte uns, kommt ruhig arbeiten. Plötzlich ist das Gebäude eingestürzt. Meine Mama habe ich nie mehr wieder gesehen.
Wir treffen Janur in einer kleinen Klinik ganz in der Nähe der eingestürzten Fabrik. Sie lag, so erzählt sie uns, mehrere Stunden unter den Trümmern begraben, konnte aber gerettet werden. Ihre Mutter starb.
Ich bin wütend auf die Einkäufer. Warum habt ihr die Fabrik aufgebaut und so viele Leben zerstört? Hättet ihr eure Arbeit gemacht, dann wäre das alles nicht passiert.
Seit über einem Jahr verbringt Janur Tag um Tag in dieser Rehabilitationsklinik. Sie sitzt im Rollstuhl und kann ihre Beine kaum bewegen. Die Ärzte haben ihr gesagt, sie werde vermutlich nie wieder richtig laufen können. 7 Monate hatte Janur in der Fabrik gearbeitet. Und die, die nicht wie Janur verletzt wurden und weiterarbeiten können, erleben nun das Trauma nach dem Trauma. Viele fürchten schlicht um ihr Leben, wenn sie in die Fabrik gehen. Und die Hersteller, fragen wir uns, die Modemarken? Was hat sich für sie geändert? Wir machen uns auf den Weg durch die ewig verstopfte Millionenmetropole Dhaka, auf der Suche nach Antworten. Wir stapfen eine Stiege hoch und landen in einem kleinen Hinterhofbüro bei Roy Ramesh.
Hallo, nice to meet you.
Der Mit-50er ist Vorsitzender der Textilgewerkschaften in Bangladesch und sitzt mit Herstellern und Politikern am Tisch, wenn es darum geht, Verbesserungen in der Branche zu erkämpfen. Es sei ein oft aussichtsloser Kampf, erzählt er uns. Die Gesetze der Branche seien trotz aller Missstände und Unglücke knallhart. Billig, das sei, was zählt.
Wie läuft es denn? Die Marken sagen, wenn ihr teurer werdet, gehen wir nach Kambodscha oder Myanmar. Dann würden hier Millionen Menschen, vor allem Frauen, ihren Job verlieren. Also wenn das so kommt, was passiert dann mit unseren Arbeitern? Für uns ist es keine Lösung, dass die Modemarken aus Bangladesch weggehen. Sie müssen hier bleiben, unsere Industrie unterstützen, um hier einen globalen Standard zu entwickeln.
Und plötzlich, so lernen wir von Ramesh, gibt es etwas, was Fabrikanten und Näherinnen auf absurde Weise zusammenschweißt. Die Angst, dass die globale Textilkarawane weiterzieht. Zum Beispiel nach Myanmar. Nicht nur von Roy Ramisch hören wir in Dhaka, dass der südöstliche Nachbar Myanmar darauf lauert, dem Textilriesen Bangladesch einen Teil des Geschäfts abzujagen. Dass Myanmar das Next Garment Kid on the Block sein will. Aber ist das wirklich so? Ist das Land wirklich das nächste große Ding in der globalen Textilkarawane? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Fragen, die wir von Bangladesch aus nicht beantworten können. Wir machen uns also auf den Weg mit dem Flugzeug von Dakar nach Rangoon, dem wirtschaftlichen Zentrum Myanmars. Wir haben Kontakt aufgenommen zu deutschen Unternehmern, die sich gerade in Myanmar aufhalten und Nähfabriken besichtigen wollen. Markterkundungsreise nennt sich das Ganze. Und man gibt uns die Möglichkeit, sich der deutschen Delegation anzuschließen. Ein Luxusbus. Klimatisiert, golden die Vorhänge mit Troddeln und Applikationen. Und jetzt das. Die staubige, von kratergroßen Löchern durchzogene Straße endet in einem Slum. Wie ein aus einer fernen Galaxie gestrandetes Raumschiff sitzen die Reisenden fest. Irgendwo hier muss eine Nähfabrik sein. Die Reisenden, das sind wir und die Delegation deutscher Textilmaschinenhersteller im gemieteten Reisebus. Etwas merkwürdig fühlen wir uns, plötzlich auf Markterkundungsreise zu sein. Organisiert vom Deutsch-Asiatischen Unternehmerverband. In unseren Ohren klingt das wie eine Wortschöpfung aus kolonialen Zeiten, als es um die Eroberung neuer Märkte ging. Und eigentlich denken wir, ist es bis heute so geblieben? Denn für die anwesenden Unternehmer geht es wie eh und je um die Frage, lässt sich hier mit billiger Produktion gutes Geld verdienen? Billiger als anderswo?
Mein Name ist Hardy Bühler, ich bin Area Sales Manager von der Firma Stoll. Wir machen Flachstrickmaschinen. Wir wollen natürlich uns einen Marktüberblick verschaffen. Speziell in der Textil- und Bekleidungsindustrie ist Myanmar zurzeit in aller Munde und deswegen müssen wir vor Ort zumindest mal gewesen sein, um einschätzen zu können, wie schnell hier alles vonstatten geht.
Wir fahren vorbei an goldenen Pagoden und buddhistischen Klöstern. Aber für die hat hier im Bus kaum einer einen Blick übrig. Uns fallen vor allem die Slums auf, außerhalb der Millionenmetropole. Und diese erinnern uns irgendwie an Bangladesch. Myanmar zählt wie der nördliche Nachbar zu den ärmsten Ländern der Welt. Wir fragen uns weiter durch den Bus. Neben dem Vertreter der Firma Stoll aus Aachen ist auch deutscher Adel mit dabei. Andreas von Bismarck, Nachkomme des ersten Hauses des zweiten Zweiges der Linie Bismarck-Schönhausen. Und jetzt in Myanmar als Vertreter von Rundstrickmaschinen mit an Bord.
Wir haben Myanmar schon ein bisschen länger jetzt beobachtet, ich würde mal sagen seit grob anderthalb, zwei Jahren, seit der Öffnung im Grunde genommen. Und das hat sich jetzt angeboten, mit dieser Unternehmerreise mal herzukommen und mal zu gucken, was eigentlich im Land wirklich los ist.
Gucken, was im Land los ist? 3 Jahre nach dem Fall der Militärs befindet sich das Land im Übergang. Noch immer herrschen, wenn auch im Hintergrund, die alten, auch militärischen Eliten. Aber im Zuge der wirtschaftlichen Öffnung gilt das Land heute als der letzte weiße Fleck der globalen Textilkarawane, während Bangladesch ein Imageproblem hat, wie Thomas Waldmann erklärt, der Vertreter des Wirtschaftsministeriums, das die Markterkundungsreise mitfinanziert.
Ich kann es schon bestätigen, wir hören es aus vielen Quellen, dass die Beschaffung sich von China, auch von Bangladesch, wegverlagert, dass andere Länder stärker in den Fokus geraten, um aus dem Image wegzukommen, um aber auch aus der Abhängigkeit wegzukommen.
Die Besichtigung von mehreren Textilfabriken steht auf dem Programm der Markterkundungsreise. Aber so recht kommt unser Tross nicht voran. Während sich die Delegation weiter auf die Suche nach der Nähfabrik macht, kehren wir am Mittag nach Rangoon zurück. Die internationale Messe für Textilmaschinen soll eröffnet werden. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen.
The inauguration ceremony of the second Myanmar International Textile and Garment Industry Exhibition officially open.
Rund um die Messe herrscht höchste Sicherheitsstufe und alles ist straff organisiert. Wir werden durchsucht und gründlich kontrolliert. Das können Sie hier. Soldaten, Polizei, zivile Sicherheitskräfte. Sie sind ein Erbe der Militärdiktatur. Vor dem Ausstellungsgebäude treffen wir auf den stellvertretenden Handelsminister. Man wolle vor allem westliche Investoren ins Land locken, erzählt er uns vor dem gewaltigen Messebau sozialistischer Bauart.
Wir sind noch ein kleiner Markt im Textilbereich, verglichen mit Bangladesch. Das ist richtig groß. Wir hinken jetzt noch hinterher bei Investitionen und Technologie. Aber wir haben junge, motivierte Arbeiter. Die meisten verstehen sogar Englisch. Und was die Löhne betrifft, verglichen mit anderen asiatischen Ländern, hat Myanmar faire und wettbewerbsfähige Löhne. Wir haben billige Arbeitskräfte. Das ist doch eine gute Chance für Investoren.
Niedrige Löhne, so lernen wir, sind auch hier das Zauberwort. Rund 200 Aussteller aus Europa, Hongkong und Südkorea sind nach Rangoon gekommen. Hersteller von Strick-, Näh-, Faltmaschinen. In der Messehalle ist es heiß und stickig. Schon am Mittag sind die Krawatten verschwunden, die Hemdknöpfe geöffnet. Andy, ein 40-jähriger Engländer mit Glatze und glühenden Wangen, demonstriert uns am Stand der Firma Supercrease, wie eine frisch genähte Hose vollständig automatisiert den perfekten Bügelschliff erhält. Und Andy erklärt uns, warum er nach Myanmar gekommen ist.
Wir haben Myanmar gefunden für eigentlich Einflüsse von anderen Kunden in Bangladesch. Meine Kunden herrschten in Bangladesch und sie haben die Schnauze voll eigentlich. Und Myanmar ist im nächsten Land.
Warum haben die Schnauze voll von Bangladesch?
Eigentlich bei den Problemen mit den Fabriken und Streiken, politische Sachen in Bangladesch. Und ja, sie haben so viele Schwierigkeiten dabei.
Was sind denn so die Vorteile hier?
Die Vorteile hier in Myanmar? Für mich eigentlich, muss ich sagen, eigentlich Geld, also Preisen. Meine Kunden wollten billigen Preisen und die Leute hier in Myanmar können diese Preise anbieten.
Am Nachmittag stoßen wir wieder zur Markterkundungsreise. Man habe die Nähfabrik schließlich wohlbehalten gefunden, erzählen uns Delegationsmitglieder. Die Näherinnen seien dort gut ausgebildet und diszipliniert. Und wie, fragen wir, sehe es mit den Arbeits- und Sozialbedingungen dort aus? Achselzucken. Nein, mit den Näherinnen habe keiner gesprochen. Während der Busfahrer versucht, über Telefon den Weg zur nächsten Fabrik zu erfragen, gibt es für uns über Bordmikrofon ein bisschen Landeskunde. Vorgelesen aus dem Reiseführer vom Delegationsleiter.
Liebe Delegierte der deutschen Wirtschaft, wenn Sie das möchten, kann ich Ihnen noch etwas kurz zur Geschichte des Landes erzählen, da es mir wichtig ist, dass Sie gut vorbereitet sind, wenn Sie mit dem deutschen Botschafter zusammentreffen. Ich fange jetzt nicht sozusagen ganz spät an und wenn Sie es langweilt, geben Sie einfach ein Signal oder rufen Sie oder irgendwas, dass ich dann aufhöre. Ich würde jetzt einfach ein bisschen erzählen seit der Unabhängigkeit von Großbritannien oder in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also wie Sie wissen, war es britische Kolonie. Mit dem Überfall auf Pearl Harbor in der Nacht vom 7. auf 8. Dezember 1941 haben die Japaner sozusagen Südostasien noch eingenommen. Mitte Februar 1942 besetzten die japanischen Truppen Singapur. Anfang März fiel Java in ihre Hände und von Thailand aus gelangten sie im Januar 1942 die ersten Soldaten in das damalige Niederbirma. Und am 8. März 1942 wurde Yangon oder das damalige Rangoon besetzt. Achso, es wurde dann zwischendrin diese Alliance for, oder die antifaschistische Volksbefreiungsliga gegründet, also AFPFL, also die Anti-Fascist People's Freedom League. Und den letzten, bitte?
Zurück in die Gegenwart. Vor der nächsten Fabrik empfängt uns der Chef persönlich mit hochgekrempelten Hemdsärmeln. Safety first steht über ihm in großen, getünchten Lettern. Sicherheit geht vor. Hier also hat ein Deutscher das Sagen. Klaus Suthoff ist Hemdenfabrikant und lässt seit Jahren auf den Philippinen und auch in Myanmar nähen. Zu seinen Kunden zählen große deutsche Marken wie Seidensticker oder Olymp. Die Teilnehmer der Delegation wirken irgendwie erleichtert, deutsche Gefilde erreicht zu haben. Klaus Suthoff lässt erst einmal Wasser reichen. Über 20 Jahre lebt Suthoff in Asien. Die Zeit scheint den 73-Jährigen vitalisiert zu haben. Der Mensch voller Tatendrang. Unser Blick fällt durch große Panoramascheiben auf einige hundert Näherinnen. Die vorherrschenden Farben in der Hemdenproduktion sind in dieser Saison rosa und hellblau. Bevor es auf einen Rundgang durch die Fabrik geht, gibt es für die Markterkundler und auch für uns eine kleine Einführung von Klaus Suthoff. Und die sorgt zunächst einmal für Ernüchterung.
Natürlich fährt im Moment alles auf Myanmar ab. Das ist ein magisches Land. Und ich kann nur immer sagen, es ist kein Schlaraffenland. Myanmar ist zu schnell in die Schlagzeilen gekommen. Das sehen Sie auch an den Preisen, die sich nach oben bewegen in einer unwahrscheinlichen Spirale. Und das sehen wir auch an unseren Mitarbeitern. Wir haben in diesem Jahr schon zweimal eine 15-prozentige Lohnerhöhung gehabt.
Rund 100 Dollar, sagt Suthoff, zahle er seinen Näherinnen. Das sei fast das Doppelte als im Landesdurchschnitt üblich. Etwa 60 Millionen Menschen leben in Myanmar. Das Land lockt mit einem riesigen Reservoir billiger Arbeitskräfte. So etwas wie einen gesetzlichen Mindestlohn gäbe es nicht.
Das kann natürlich auch sein, dass von einem Tag zum anderen ein Minimumlohn rauskommt. Aber vor dem Minimumlohn habe ich keine Angst. Und wenn die Leute zu schlecht sind, dann müssen sie die entlassen. Das ist eine ganz klare Sache. Sie können nicht nur immer sozial sein, sie müssen auch manchmal unternehmerisch denken.
Kopfnicken, Zustimmung. Das kommt an bei den Gästen aus Deutschland, die sich dann erst einmal stärken mit frischem Obst und Mineralwasser. Wir nutzen die Erholungspause zu einer weiteren Begegnung außerhalb der Fabrik. Etwas nördlich von Rangoon treffen wir Tien Lin. Der drahtige, dunkelhaarige 40-Jährige verkörpert wie kaum ein anderer die jüngste und zerrissene Geschichte des Landes. Geprägt von Diktatur und Unterdrückung. Und der Hoffnung auf eine bessere und demokratische Zukunft.
1992 haben sie mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich an Demonstrationen teilgenommen habe. 3 Jahre habe ich bekommen vom Militärgericht. Letztlich saß ich aber 4 Jahre. Das Gefängnis hat mich physisch und psychisch fertig gemacht. Ich wurde schwer krank, hatte Wasser in der Lunge. Im Gefängnis begann ich aber auch, mich für die Rechte von Arbeitern zu interessieren.
Seither kämpft Tien Lin für die Gewerkschaft und die Näherinnen. Er nimmt uns mit zu einer Fahrt über die Dörfer, wo er versucht, die Arbeiterinnen über ihre Rechte aufzuklären. Die meisten können kaum lesen oder schreiben, haben nur ein paar Jahre eine Schule besucht, wenn überhaupt, und sind leichte, sprich billige Beute für die Fabrikbesitzer und Unternehmen.
Der Traum einer jeden Näherin ist es, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden mit der Familie zusammen sein. Aber die jungen Frauen arbeiten bis zu 13 Stunden am Tag. Und jetzt kommt es in den Fabriken vermehrt zur Nachtarbeit. Und das, was sie verdienen, davon können sie nicht leben. Unterkunft, Essen, Strom. Schauen Sie in Ihre Proviantboxen, wenn Sie zur Arbeit gehen. Da sehen Sie dann ein Ei oder etwas Reis. Und Sie leben in Unterkünften, da haben Sie den Platz einer Matratze. Wie in einem Gefängnis, da gibt es keinen großen Unterschied. Nur ein bisschen essen und schlafen, um nicht zu sterben.
Zu Fuß und durch sumpfiges Grasland begleiten wir Tien Lin zu einer Gewerkschaftsversammlung. Rund 1 Dutzend Textilfabriken gibt es hier in der Gegend, die bislang vor allem für den koreanischen Markt produzieren. Gut 20 Arbeiter, Frauen, aber auch ein paar Männer sind in der Mittagshitze in das Gewerkschaftsbüro gekommen. Gewerkschaftsbüro? Wir schauen uns um. Eine Hütte, davor ein staubiger Platz unter einem Blätterdach. Es gibt einen Schreibtisch, einen Ventilator und einen Computer. Aber der hat noch nie funktioniert. Eine der Näherinnen ist die 19-jährige Twetwe, die mit ihren feinen Gesichtszügen wie eine 14-Jährige wirkt. Twetwe arbeitet seit 7 Monaten in der Fabrik.
Ich arbeite von 7:30 morgens bis kurz nach 8 abends. Wenn dann Nachtschicht angeordnet wird, muss ich um 9 Uhr abends wieder hin. Dann komme ich erst um 2:30 nachts nach Hause und am nächsten Tag geht es normal früh weiter. Unser Arbeitspensum wird mit jedem Monat mehr. Sie sagen uns, es wäre dringend und für den Export bestimmt.
Die Kehrseite des Booms. Das Arbeitsaufkommen wächst und damit die Ausbeutung. Tian Lin ermutigt die Menschen zu reden, über das, was sie in der Fabrik erleben. Sie sollen erzählen, wie sie behandelt werden, was ihre Bedürfnisse sind, ihre Wünsche. Trotzdem haben die meisten Angst. Die Erfahrung der Diktatur und die Kultur ängstlichen Schweigens sitzen noch zu tief. Immerhin, dass es jetzt eine Gewerkschaft gibt, macht einigen Mut.
Es gibt große Probleme in den Fabriken. Wir konnten es nicht mehr aushalten und demonstrierten, forderten die Einhaltung unserer Rechte und Sozialleistungen. 8 Tage haben wir gekämpft, mit Unterstützung der Gewerkschaften. Wir haben zwar Angst, aber jetzt fühlen wir uns besser.
Zurück in der Nähfabrik von Klaus Suthoff. Es geht auf Besichtigungstour in die Produktionshalle. Wir bewegen uns im Entenmarsch durch die Reihen der Näherinnen. Und Chef Suthoff immer vorneweg. Es wird mit flinken Händen genäht, gebügelt und gefaltet, während die Gäste die Köpfe zusammenstecken und fachsimpeln. Einige sind sichtlich beeindruckt von den deutschen Tugenden hier im fernen Myanmar.
Diese Fabrik ist für mich von allen dreien, die ich bisher gesehen habe, eine in Laos, eine hier in Myanmar und diese hier, die mit beste.
Inwiefern?
Also Klimatisierung ist gut, die Lichtverhältnisse sind ausgezeichnet. Ich würde sagen, der Raum, der Arbeitsraum ist auch sehr gut. Es ist sehr sauber, die Luft ist anständig.
Reihe für Reihe wird abgeschritten. Ein Gespräch mit den Näherinnen kommt auch hier nicht zustande. Es ist laut. Und dann ist da noch die Sprachbarriere. Nach einer guten Stunde kehren wir ins kühle Foyer oberhalb der Produktionshalle zurück. Und zu weiteren Erfrischungen gibt es zum Abschluss noch einmal die mahnenden Worte des Fabrikbesitzers.
Ich kann in diesem Land nicht 5 Jahre im Voraus gucken. Ich weiß nicht, was hier in den nächsten 3 Monaten passiert. Ja, wir haben keine Infrastruktur. Sie haben es gesehen, wir haben keinen Strom oder spärlich, sage ich mal. Solange wie diese Probleme nicht gelöst sind, darf man den 2. oder 3. Schritt nicht vom 1. machen. Ja. Wenn ich schon mal deutsche Unternehmer hier habe, dann wäre es ja natürlich absoluter Blödsinn, wenn ich hier alles mit der rosa-roten Brille sagen würde.
Und dann geht es wieder zurück in den Bus mit einem Haufen neuer Eindrücke. Herwig Krüger schwitzt und unter dem Schweiß Sorgenfalten. Der Sales Manager für Flachstrickmaschinen ist sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob das mit Myanmar wirklich so eine gute Idee ist.
Was mir auffällt, dass hier in Myanmar anscheinend ja extrem unsichere Bedingungen herrschen, was die ganzen Produktionskosten angeht.
Und auch der Nachfahre aus der Linie von Bismarck macht sich keine Illusionen über die kommende Entwicklung in Myanmar.
Wenn sich Asien jetzt öffnet und morgen ist einer Cent günstiger, dann geht die Karawane weiter. Und die Rohbaumwolle ist auch vom Weltmarktpreis abhängig, da können sie nicht viel machen.
Die Teilnehmer der Delegation wirken nachdenklich, während der Bus zurück ins Stadtzentrum rumpelt. Was sollen sie zu Hause ihren Bossen und Vorständen erzählen? Alles auf die Karte Myanmar setzen? Investieren in der fragilen Demokratie? Sie werden wohl noch einmal kommen müssen, mit der nächsten Markterkundungsreise. Wir kehren zurück nach Bangladesch, nach Dhaka, und treffen noch einmal Janur. Nach dem Tod der Mutter ist Janur nur noch ihr Vater geblieben, der sie beim Laufen auf der Prothese stützt. 1 Jahr nach dem Unglück kann sie tatsächlich wieder erste Schritte machen.
Mein Traum für Janur ist, dass sie eine Schulbildung bekommt und den Umgang mit dem Computer lernt, damit sie eine Zukunft hat.
Janurs Weg wird nicht zurück in eine Nähfabrik führen. Doch sie will, dass die Menschen hier weiter Arbeit haben. Gut bezahlte Arbeit, an einem sicheren Arbeitsplatz. Dafür will sie kämpfen.
Wenn ich groß bin, dann werde ich die Menschen in diesem Land aufklären. Ich will ihnen mein Wissen vermitteln, damit niemand sagen kann, die Bangladeschi machen nichts. Schaut sie euch an, sie arbeiten unter großen Qualen und sind gleichzeitig hungrig. Ihr esst, schmeißt die Reste weg, lebt im Glück und sie rennen mit einem hungrigen Magen herum.
দিয়ে দিচ্ছ তাদেরকে অন্তত তোমরা খাওয়ারটুকু দাও।
Sie hörten Nähen in Myanmar. Auf Markterkundungsreise in Südostasien. Von Carmen Frankel und Andreas Maus.